Liebe Frau Heiler, verehrte Gäste, Gästinnen und Gäste, Freunde und Freundinnen des Bösen, möchte ich jetzt nicht sagen. Ich habe jetzt überlegt, nachdem also Kant an seinem Katheder in Königsberg und Frau Dr. Werner eigentlich alles über das Böse gesagt haben, was zu sagen war, suche ich jetzt verzweifelt nach einer Lücke, was ich Ihnen dann noch zum Neues dazu beibringen könnte. Ich kapriziere mich auf die Humanwissenschaften, das heißt, versuche auszugehen und zu entwickeln, die Thematik Böse vom Modell des Menschen als biopsychosoziales Wesen. Wir bestehen aus biologischen Teilen, Psychologie spielt eine Rolle und die Soziologie, also das Ganze ist ja eine Einheit. Und hat Frau Heiler gesagt, die Welt ist ja, man liest ja jeden Tag in der Zeitung von Bösen, man könnte erschrecken, wenn man die Zeitung aufschlägt, da geht das schon los von Mord und Totschlag und Überfall und diese grässlichen Geschichten, die jetzt wie gerade kürzlich wieder passiert sind. Jeder fasst sich an den Kopf, wie kann das passieren? Im Grunde genommen darf man sich da nicht ganz täuschen lassen, die Medien spielen natürlich gerne Dinge hoch. Gewalttaten passieren in Deutschland, also Straftaten, nur mit 0,003%. Also 3 von 100.000 begehen eine Straftat. Das ist, Gottlob, wieder nicht sehr viel. Jede Straftat ist natürlich eine zu viel, das ist völlig klar. Aber so ganz wild ist es nicht. Doch nicht. Trotzdem, was untergeht dabei, aber es ist nur am Rande, das sind so die kleinen, das kleine Böse, die Boshaftigkeiten, ne, so das Ärgern, die Ausbeutung, die Täuschung und dergleichen, das ist ja auch alles irgendwas Böses, ja, was in der Welt ist, das geht meist so unter, wir sehen ja immer nur das große Böse, aber darauf kommen wir nochmal zurück. Also dieser Ansatz jetzt führt ja zwangsläufig überhaupt zu der Kernfrage, was ist das Böse denn überhaupt? Es gibt gar keine Antwort offensichtlich darauf. Das Böse, ist das jetzt eine Energie? Ich meine jetzt nicht der Böse, ne? Komme ich noch drauf. Das Böse, ist das ein Fluidum, eine Wolke? Ich weiß es nicht, es gibt darauf keine Antwort. Wir haben da ständig im Mund das Böse, aber keiner kann es erklären. Ist es gebunden an irgendwas, an Personen? Ich denke das ja. Und ich nenne das Böse eigentlich nichts anderes als das verwerfliche Tun des Menschen. Es äußert sich in der bösen Tat das Böse. Das Böse als solches, was man immer liest und hört, ich kann es mir nicht vorstellen. Kriecht es irgendwo durch die Luftschächte, überfällt uns dann? Oder wie ist es personifiziert? In der Bibel steht, der Teufel geht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Also immer auf der Lauer nach Menschen, die er dann verführen kann und so weiter, so fort. Aber das Böse, ich lasse die Frage mal im Raum stehen. Ich finde darauf keine Antwort. Also ich kapriziere mich hier auf das böse Tun des Menschen, was uns so tagtäglich bewegt und was wir hier eigentlich schon seit Ewigkeiten auch sehen. Wie ist das, Punkt 2, wie ist es denn entstanden überhaupt? Wie ist das böse Menschen gekommen? Bei Kant mit Vernunft und so weiter rum. Also erstmal denke ich mal, na jetzt zurück, frage ich mich, wie kommt der Peik dazu, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen? Ich bin ein Zeitgenosse wie Sie und kriege das alles mit, aber mich hat schon berührt, ich habe ja sehr viel als Gutachter gearbeitet in der Psychiatrie und sehr viele solcher Straftäter untersucht. Da geht es ja immer um die Kernfrage, konnte der was dazu, der Betreffende, der das gemacht hat? Man steht ja vor Rätsel, vor Taten, die so rätselhaft sind, dass der Richter sagt, wir können das gar nicht klären. Und dann kommt immer dieselbe Frage auf, Teil A, ist er dafür strafrechtlich verantwortlich zu machen? Konnte er das Unrecht einsehen? Oder aber konnte er es sehen, aber sich nicht steuern? Teil B. Wenn eine von beiden Voraussetzungen erfüllt ist, wird er nicht als schuldig verurteilt. Das passiert laufend, in jedem Gericht, tagtäglich überall. Da gibt es natürlich Ersatz, man kann ja Menschen da nicht immer nur freilassen, da gibt es also Maßregeln und so weiter. Und so habe ich mich häufiger auch gutachterlich beschäftigt mit den Menschen und da hat mich natürlich interessiert, was geht denn in denen vor, wenn die solche Tat begehen? Dann kommen die doch ans Sprechen manchmal und mir ist eigentlich aufgefallen, dass fast bei allen, gerade bei Gewalttätern, das fehlt, was man so Empathie nennt, dass sich reinversetzen können in das Opfer. Da gibt es gar kein Gefühl. Im Gegenteil, viele haben sich bemitleidet. Ja, im Gefängnis ist es so ungemütlich, das Essen ist schlecht, ist kalt und so weiter. Ja. Aber ans Opfer, eine Entschuldigung habe ich nie gehört bei den vielen Gutachtern, die ich damals in Bochum gemacht habe und noch weiterhin. Also ich will mal sagen, was im Menschen vorgehen kann, komme ich aber noch gleich drauf. Also, wie ist es denn entstanden, dieses böse, verwerfliche Tun? Ich glaube, es gibt zwei ganz starke Wurzeln. Ich vereinfache das jetzt etwas. Die eine Wurzel ist die Gier und Habsucht. Und die zweite Wurzel sind Hass und Fanatismus. Da kann man fast auf diese beiden Wurzeln alles zurückführen im Handeln, im Verwerflichen. Im Verwerflichen Tun und Handeln, ne? So gesagt. Das Böse, was vielleicht das, also man hört jetzt, dass ein Unheil, das ist was Böses. Die Menschen früher, unsere Urvorfahren, haben ja Naturkatastrophen erlebt, versuchten das zu erklären. Vulkanausbrüche, lebten da irgendwo in Höhlen und mussten sich da durchbringen. Dann kam ja alles runter und niemand konnte das erklären. Wieso, warum? Und dann kam ja die Idee auf, da sind Dämonen, Götter, die strafen uns. Ja, wofür weiß man nicht, aber immerhin, die strafen uns. Und dann hat sich entwickelt, zurück über die Jahrtausende, denke ich, so auch eine Art ja, Schamanentum, Priesterschaft, die als Vermittler fungierten, die Versöhnung mit den Göttern herzustellen. Durch Opfergaben, es wäre permanent, wenn man alte Schriften nicht geopfert, ja sogar Menschenopfer, um die Götter versöhnlich zu stimmen. Das hat sich ja tausend Jahre hingezogen, bis auf einen Ausrutscher in Altägypten, der Pharao Echnaton wollte ja die Götterwelt abschaffen, hat nur einen Gott benannt, ist damit gescheitert, ja, also es hat sich nicht lange gehalten, es ging das dann weiter mit dem Kult. Aber man hat schon dann doch früh gesehen, wenn Menschen zusammen leben wollen, brauchen sie Regelungen, Gesetze, Normen. Und so sind schon vom altägyptischen Totenbuch angefangen bis zur Gesetzestafel von Hammurabi und überall 10 Gebote, Regeln gemacht worden. Wenn wir uns nicht an die Regeln halten, können wir nicht zusammen leben. Und wer das übertritt, begeht eine verwerfliche Tat, wird bestraft. Das ist dann die böse Tat sozusagen, ja, grob gesagt. Die Götterwelt hat sich dann später zu monotheistisch organisiert, ja. Dann war es dann ein Gott, der das sozusagen Blitz und Donner geschickt hat und die Welt und die Israeliten auch immer abgestraft hat. Dann gab es den Gegenspieler, im Dualismus auf einmal taucht dann der Gegenspieler, nicht Gott erlaubt den Teufel als Gegenspieler, gibt ihm jetzt auch Macht, das also gibt also einen Kampf sozusagen und so weiter, Luzifer und die ganze zieht sich ja die Kette runter bis zum personifizierten Teufel, den es ja heute noch immer, der immer herumwandern soll, auch um die Menschen zu verführen. Aber das ist jetzt gar nicht so mein Thema. Ich denke nur dran, diese Dämonenwelt hat uns ja bis heute nicht verlassen. Soweit wir Exorzismus machen, und der wird ja im Vatikan in Rom wieder gepflegt, seit Benedikt werden wieder Priester dazu ausgebildet, Teufel auszutreiben. Eine aus meiner Sicht schon eigenartige Vorstellung. Ja? Man denkt, wie Christus die Dämonen ausgetrieben hat. Raus in die Schweineherde rein und die musste dann ins Meer laufen, ist denn ersoffen, die armen Schweine, kann man nur sagen, ja. Und die waren befreit von den Dämonen, die anderen. Zurück zu den Wurzeln. Also dann hat sich das später personifiziert und ist, wissen Sie ja alles, die ganze Teufelsgeschichte, die dann aufkam, der Satan, der umherzieht, hin über hin bis zu den Hexenverbrennungen, um den Dämon, die Besessenheit auszutreiben und so weiter. Ein schlimmes Kapitel der Geschichte, ja. Darf man gar nicht daran denken, wie viel da geopfert wurden. Aber wie hat sich das mit der Gier und der Habsucht entwickelt? Können Tiere auch böse sich verhalten? Was meinen Sie? Ja? Haben wir ein Beispiel? Ja, dass sie so klein sind, was klauen dem anderen. Ja, ich denke, diese Wurzel, die Gier, das haben wollen, ist entstanden in der Evolution. Und zwar dann, als so viel Grips sich, so viel Intellekt sich entwickelt, so viel Intelligenz, dass irgendwo der Vormensch, Homo erectus, Neandertaler oder eben ganz besonders schlaue Affen dann auch, wie auch immer, später gesehen haben. Der Nachbar hat ja was mehr an Futter und sich da zusammengesucht. Was soll ich denn da jetzt so los? Der hat das Licht ja da. Das nehme ich dem einfach weg. Und dann hat der Mensch ja irgendwann noch vor ein paar hunderttausend Jahren Waffen entwickelt und so weiter. Und damit kam in die Welt, was Kant das Vernünftigwerden nennt. Das ist nichts anderes als die Vernunft zu, oder das Nachdenken zu bekommen. Wie kann ich den anderen, grob gesagt, am besten über den Tisch ziehen? Der hat mehr, will ich auch haben, noch mehr. Und was haben wir heute? Man kann nicht genug bekommen, ja? Und damit meine ich nicht eine einfache Gier, nicht eine Habgier nach Geld, nach Macht, nach Besitz, nach allem, ja? Land, wie auch immer. Wenn Sie in die Welt gucken, ist die Geschichte nur geprägt über Jahrtausende damit, dass Kriege sich darum überwiegend bewegen, wenn es nicht Religionskriege waren, das wäre Punkt 2, der Fanatismus, die Verblendung, der Hass. Das ist die zweite Wurzel. Das ist was sehr noch mehr Menschlicheres. Tiere kennen keinen Hass. Also da würden Sie mir zustimmen, ne? Gibt es nicht. Entstanden durch die Idee, ich weiß es besser oder ich habe die Wahrheit, ich muss den anderen bekehren, ja notfalls mit Gewalt oder aus Frustration. Es gibt ja unterschiedliche Arten des verwerflichen Handels. Es gibt den Amokläufer, der aus Frustration explodiert. Der Typ des Gierlaps sozusagen ist der Bankräuber, der will nur was haben, Geld, aber sonst interessiert ihn das nicht. Dann gibt es den Serienkiller, der hat Lust da am Quälen, am Töten. Es gibt ja verschiedene Typen dran. Aber im Grunde lässt sich das alles meiner Ansicht nach sehr vereinfacht auf diese beiden Wurzeln zurückziehen. Nun hat man also natürlich immer geguckt oder immer gesehen, wie ist das denn möglich, dass dann sowas wie ein Tsunami oder eine Naturkatastrophe tausende Menschen wegraffen kann. Was haben die denn getan, gemacht? Warum lässt Gott das zu? Wie gesagt, eine Zeit lang waren es ja strafende Dämonen und Götter, das hat sich ja etwas gewandelt und immer ging es darum, wo haben wir gesündigt, warum straft Gott? Ja, darauf gibt es ja keine Antwort, weil warum auch sollte er? Wenn Gott allgütig ist und so weiter, gibt es ja eigentlich gar keinen Grund. Und dann kam den Punkt erwähne ich nochmal besonders. Am 1. Januar, am Novembertag 1775, gab es das große Erdbeben von Lissabon. Lissabon war damals eine der Hauptstädte der Welt, reich bevölkert, steinreich durch die Silber- und Goldschätze, die Portugiesen rübergeholt hatten. Erst kam ein Erdbeben, da war die Stadt schon halb zerstört, dann kam ein Tsunami, überrollte den Rest und eine Feuersbrunst. Das ist die Hälfte der Einwohner sind dadurch zu Tode gekommen. Das war wirklich ein ganzes Elend. Dann ging die Inquisition los, hat noch geguckt, wo sind denn hier die Anstifter des Bösen gewesen? Waren wir auf der Suche nach dem Bösen? Ja, das kam noch obendrauf. So, das hätte ich fast gesagt, Sahnehäubchen, wenn das nicht so makaber wäre jetzt, ne? Und da war der große Streit der Philosophen, insbesondere zwischen Leibniz und Voltaire. Wie ist das möglich? Wie kann das passieren? Wie kann Gott das zulassen? Und Leibniz hat ja dann die Idee entwickelt, die ganze Idee der Theodizee, das heißt, Gott lässt es zu, weil er hat dem Mensch Freiheit gegeben und so weiter. Aber hier, die Naturkatastrophen kann man ja überhaupt nicht erklären, war ein großes Rätsel. Und da hat nämlich Kant, der junge Kant, damals 31 Jahre alt, deswegen musste er hier auf den Tisch, hat drei kleine Abhandlungen geschrieben. Die gingen so ein bisschen unter, weil er nicht damals so ein großer Philosoph nicht war. Er hat nämlich erklärt, diese Naturkatastrophe aus physikalischen Ursachen. Der hat geschrieben, das seien Verschiebungen von Gesteinsschichten irgendwo im Untergrund, im Meer, wie auch immer rum. Und es stimmte ja mehr oder weniger. Und das ist für mich ein Glanzpunkt des Nachdenkens, endlich mal wegzukommen von dem, wir wissen nicht wieso. Die Naturgesetze sind so, dass sie uns Blitz und Donner bescheren und Vulkanausbrüche und Tsunamis und nicht irgendwas Böses natürlich. Ja? Die sind neutral. Das ist so, wie 2 mal 2 = 4 ist. Und das hat sich dann natürlich auch mit der Aufklärung noch mehr und mehr durchgesetzt, sodass dann eigentlich hat sich dann noch eine Teilung gegeben. Da wurden diese Katastrophen, wurde das Übel genannt, ja. Und das andere, wo wir jetzt heute reden, das Böse. Oder das, wie gesagt, der böse Mensch. So. Also der böse Mensch, warum ist der denn so? Gierig, habsüchtig, mörderisch sozusagen, ja. Zieht durch die Welt, will vernichten. Es gibt Es gibt ja verschiedene Erklärungsversuche. Also es gibt aus der Hirnforschung zum Beispiel, wie sind wir beschaffen? Biopsychosozial. Also dieser Ansatz, der biologische, die Hirnforschung ist ja sehr aktiv geworden und Frau Dr. Werner erklärt ja schon, man sucht dass die Moral und Zuder im Gehirn, das Böse, um das mal rauszuschneiden oder mit Tabletten zu behandeln, wäre natürlich nicht schlecht. Aber wer weiß, was alles noch kommt. Es gab als die amerikanische Eisenbahn gebaut wurde, 1848, hat einer der Bahnarbeiter, Finis Cage hieß der, Cage, der beim Arbeiten ist dem eine Eisenstange irgendwie rausgeschleudert, wurde durch den Kopf gejagt. Und zwar rein an einer Schläfenseite, einer und hier wieder rausgekommen, so ein Stück raus. Dann haben die kein Pfifferling mehr drum gegeben, haben ins Krankenhaus geschafft. Er hat das überlebt, das wurde wieder rausoperiert nach damaligen Muster. Es ist auch gut verheilt und er hat überhaupt nicht viel zurückbehalten, körperlich nämlich gar nichts. So. Dann, als der so langsam sich wieder rekultivierte, rehabilitierte, würde man heute sagen, ich weiß nicht, ob es schon Reha-Kuren damals gab, wahrscheinlich ja nicht so, war der körperlich fit, aber er hatte sich in seinem Wesen sehr verändert. Dieser Mann, der da bis dahin sehr fleißig war, zuverlässig, sehr freundlich, hilfsbereit, der wurde aufsässig, reizbar, konnte überhaupt nicht mehr eingesetzt werden. Der Intellekt war gut, der wusste genau Bescheid, welche Schraube wo war, nicht? Der war Vorarbeiter vorher, war also gut sortiert. Er wurde übergriffig, distanzlos, sexuell übergriffig, distanzlos. Und das ging dann so weiter, er konnte dann nicht weiterarbeiten, er hatte auf dem Bauernhof eine Zeit gearbeitet und später konnte er gar nicht mehr arbeiten, ist eigentlich in einem Pflegeheim gelandet, weil er sozial nicht mehr erträglich war. Das war eigentlich der erste Anstoß auch für die Hirnforschung später, die geguckt hat, was ist denn da oben passiert im Kopf, als die Stange da durchgejagt ist. Und das sind genau die Punkte, die dann bis heute im Fokus geblieben sind, nämlich, dass wir hier oben im Orbitofrontalhirn zu verorten haben, unsere Areale für, sagen wir mal, Moral und Gewissen und Selbstkontrolle und Steuerung. Die waren bei dem verletzt worden. Jedenfalls eine Seite sehr heftig. Es war eine weg, also er konnte ja nichts dazu. Dann auch. Das ist inzwischen, kann man das auch belegen, im Scanner, im PET, im Positron-Emissionstomographie, dass wenn man an also bestimmte Dinge dann Experimente macht, man kann ja den Stoffwechsel messen, wie aktiv werden die Teile und bei bestimmten Versuchen bleiben bei bestimmten Menschen diese Anteile eigentlich inaktiv. Es gibt nun zwei wichtige Teile, die Kontrollen über diese Verhaltensweisen ausüben. Also einmal der Kontrollierende vorne, so Stopp, das, wenn man sagt, das Männchen, das darfst du nicht, der Engel, ja, Stopp, die Kontrolle, das Gewissen, möchte ja eigentlich, aber es geht nicht und so rum. So wachsen wir ja auf, so werden wir erzogen, so werden wir sozialisiert, so werden wir früh von Kindesbeinen an diese Normen rangeführt, internalisieren die, damit ein Zusammenleben auch funktioniert. Es gibt ein paar Menschen, die sich eben nicht daran halten. Das sind eben andere Entwicklungen, übrigens sehr viele. Das ist jetzt der soziologische Anteil. Ich habe mich mal angeguckt, so eine Studie über bei jugendlichen Gewalttätern, die in den Haftanstalten sitzen, kommen 80-90% aus Broken-Home-Verhältnissen. Das heißt, die haben nie gelernt, wie man Gesetze verinnerlicht. Ja? Die kommen aus zerrütteten Familien, aus sonst was, aus Trunksucht, von trunksüchtigen Eltern, wurden misshandelt und haben überhaupt keine Vorbilder gehabt und konnten das gar nicht lernen, wie wir uns sozial zu verhalten haben. Und da sehen Sie, wie einen roten Faden durchs Leben, sehr früh schon Aufsässigkeiten, Aggressivität, Schule schwänzen, klauen, Liebereien, Drogenkonsum. Und das geht bei den Jugendlichen, die begehen an Straftaten, kommen raus, wieder rein und die Aufenthalte haben keine erzieherische Wirkung, weil diese während der Zeit der Reifung, der Hirnreifung, die geht von Geburt an und ist ja erst mit dem 18., 19. Lebensjahr abgeschlossen, das sich gar nicht in der Form ausbildet, ja, weil wir bilden das durch Lernen aus im Kopf, durch Training, nichts anderes. Also da ist es zumindest ein Hinweis dafür, dass das schon eine Rolle spielt, was da im Kopf ist. Der zweite Bereich, das limbische System, die Amygdala, also etwas zurückliegend, sind Bereiche, Kerngebiete, die uns empfänglich machen fürs Mitfühlen, für Empathie. Oder empfinden auch von Angst, von darf man nicht oder von Schreck, ja. Oder wenn man sieht, jemand tut was weh, sind wir geneigt, ihm zu helfen. Da gibt es auch eben Menschen, warum wissen wir nicht, strukturelle Fehlentwicklung oder Funktionsdefizit in Bereichen, die einfach das nicht verstehen. Da würden sie mit denen reden wie mit einem Blinden über Farbe. Die könnten sich nicht, ich habe ja die erwähnt am Anfang, nicht in der Lage, sich in Leiden oder Kümmernisse, Schmerzen anderer rein zu versetzen. Die können eben auch ihre Opfer quälen. Das ist für die kein, das höchstens ein Lustgefühl, ja, weil sie früher selbst gequält wurden. Das sind ja oft so Kinder. Eine Sekunde noch, ja. Und ich auf den Tritt gekommen damit. Und später, wenn die Reifung abgeschlossen ist, es gibt in der Psychotherapie ein paar Hinweise inzwischen, dass man auch manche strukturelle Veränderungen wieder rückbilden kann, aber nur in kleinem Umfang, durch systematisches Lernen und Training. Ansonsten auf die Frage, kommen wir vielleicht ja noch, was macht man mit so Menschen, von denen wir wissen, dass das auch die Rückfalltäter sind, ja, die da auch eigentlich immer wieder Straftaten begehen, weil sie dazu, nicht anders können, kommen wir nochmal auf die Frage gleich der Willensfreiheit vielleicht. So. Aber jetzt Sie hatten eine Frage dazwischen. Ja, bitte.
Ich weiß nicht, ob mir jetzt ein anderes System einfällt, aber das ist ein leidiges Beispiel, aber nicht jeder Mensch hat moralisch verwerfliche Handlungen und gibt es, sag ich mal, hier nicht diese logische Antwort. Man denkt ja wirklich an so totalitäre Systeme wie das Nationalsozialismus, da müssen ja 40% der Wähler alle krank gewesen sein, beziehungsweise die Elite der Nationalsozialisten müssten ja dann auch alle Schlag gewählt gehabt haben.
Ja, das ist jetzt der andere Punkt. Wie entsteht denn Fanatismus und Hass, die zweite Wurzel? Die entsteht durch Indoktrination, erstmal auch durch Vorbildfunktion, Elternhaus, Frustration, machen den Amokläufer, der staut das auf, bis ihnen das dann durchknallt. Aber systematische Indoktrination, Hirnwäsche führen zu solchen Verblendungen. Das sehen Sie immer wieder in der Geschichte und bis heute. Ja, sehen Sie bei den ISIS-Kämpfern, die glauben daran, dass sie die Ungläubigen töten müssen. Die finden das richtig. Von Allah ist das begehen gutes Werk. Ja, einen neuen Glauben. Das hat es immer gegeben. Bei den Nazis hat das eine Propaganda, die so systematisch bis unten durchgezogen sind. Natürlich waren da viele Mitläufer, die haben gesagt, halten wir lieber den Mund, sonst kriegen wir noch Ärger, kommt die Gestapo. Aber sicherlich glühende Anhänger, unter meinen Kollegen leider auch, ja, die Euthanasie mitgetragen haben. Stellen Sie sich das mal vor. Heute würden wir das staunen, aber man kann sicherlich, wenn man da empfänglich ist und in Jugendsekten systematisch indoktriniert werden, wenn sie Informationen von außen abschneiden, das sehen Sie ja in allen diesen Ländern sofort, und bestimmte Dinge verdrehen, auch dialektisch verdrehen, dann bildet sich gerade bei jüngeren Menschen Überzeugung, die dann sehr fest sitzt. Und es ist sehr schwer, zum Beispiel so Indoktrinierte, die aus Jugendsekten kommen, wieder zurückzuführen. Das ist sehr schwer. Die kommen in eine völlig andere Welt rein. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Ist ja bei jedem etwas anders, ja. Aber immerhin. Aber das, denke ich, ist die andere Wurzel eben, wo sich Fanatismus und Hass liegen eng zusammen. Denn wenn die anderen nicht so wollen wie wir, ne, wir wollen jetzt das Land haben oder wir haben die Wahrheit, dann werden wir mal sehen, was da passiert. Dann werden wir denen das schon beibringen.
Das kann unter Umständen mit kantischer Einsicht auch passieren, ne? Wer sich nicht
kann es auch. Ja, der Kant war kein Fanatiker, Gottlob. Das war ein gemächlicher Herr, der saß in seinem Studierstübchen, in seinem kleinen Kreis und hat da sich gute Gedanken gemacht. Ich bin ein sehr großer Denker. Aber es gibt doch genug Menschen, charismatische Personen wie Hitler oder Goebbels und Pol Pot und Mao, die haben doch ganze Millionen hinter sich geschleppt und Millionen umbringen lassen. Das haben aber die Leute, die normalen Gänsefüßchen-Bürger gemacht, ja. Die waren so weit gekommen, dass sie vielleicht glauben, das ist richtig. Dass sie jetzt bestimmte Schichten ausrotten. Das ist permanent die ganze Geschichte durch. Die Pogrome, die ersten, die es waren. Erstmal die Kreuzzüge waren schon aufgesetzt, aber wir wollen Jerusalem jetzt mal die Ungläubigen da rausjagen. Dann kamen die Pogrome vor den Kreuzzügen noch, als die an den Rhein runterging. Da haben die Juden wurden dann verbrannt, weil die sind ja schuld an allem, was ist Christus ans Kreuz geschlagen, wie auch immer, ja, und so rum. Also Gründe gibt es immer, wenn man fest überzeugt ist von einer Wahrheit.
Ja.
Das ist das große Dilemma, wenn wir uns nicht, ja klar, im Grunde hat ja jede Gesellschaft schafft sich ja ihre Normen, aber im Großen und Ganzen stimmen die über Jahrtausende in den Grundregeln schon. Wir finden eigentlich sowas wie in den 10 Geboten eigentlich immer wieder, du sollst hier nicht töten, du sollst da nicht stehlen und so weiter, aber sie werden außer Kraft gesetzt in manchen Systemen, ja, da gilt eben eine andere Wahrheit, außer Kraft gesetzt. Bitte.
Ja. Erklärt hat, wie ohne irgendeine Indoktrination, ohne, oder ja. Sagen wir mal, mit
Hallo?
Zufall,
können Sie die Frage bitte wiederholen?
Von Hass oder ohne das Vorliegen von Hass hier,
ja.
Systeme, Strukturen,
ja.
Das
ja.
entwickeln können, dann können
ja.
wir das sehr schnell auch in Abo
ja. ja. Ich bin dankbar für diesen Hinweis, denn der fehlt jetzt nämlich noch. Zimbardo, ein Psychologe, der hat 1971 schon sehr früh eine Gruppe von Probanden sich zusammengestellt und Schauspiel und die angeleitet vermeintlich elektrische Stromstöße an eigentlich Schauspieler zu verpassen, die dann schreien sollten. Das war kein richtiger Ach, Entschuldigung, ja. Das war der mit dem Gefängnis, Entschuldigung. Gut, also beide sind ja ähnlich. So, danke für die Korrektur. Und da hat sich wirklich gezeigt, dass die, obwohl sie die, jetzt bleibe ich bei dem erstmal, ne, schreien hörten, die Schauspieler, immer lauter, haben die, das wurde dann im Versuch, so, das müssen sie aber machen, der Test ist wichtig für uns, ja, wir wollen Ergebnisse haben, dann haben die meisten, nur ganz normale Bürger, das bis zum bitteren Ende, die wussten nicht, dass die gar nichts, keinen Strom bekamen. Die waren so hörig und obrigkeitsgetreu, dass sie das, glaube ich, gemacht haben. Und das andere, Milgram, das ist ähnlich, Jahre später, war es ja, im Gefängnis, auch ähnlich, dann hat er eine Gruppe rausgesucht von Psychologen oder Probanden auch, die einen Gefängniswärter spielen sollten. Bei Gefangenen, die erzählt haben, dass sie da eben echte Gefangene wären, waren die auch nicht, auch Schauspieler. Und die sollten sich dann, das ist alles sehr verkleidet, wird das dann gemacht, so als Experiment, das durchschaut man auch nicht sofort. Und dann wurden die Schauspieler angewiesen, sich immer aufmüpfiger zu verhalten, ne, gegenüber den Wärtern da. Und da wurden die Wärter immer fuchtiger, nach und nach, und haben die drangsaliert, die vermeintlichen Häftlinge, bis das abgebrochen werden musste, das Ganze. Da wurden also auch normale Menschen, Gänsefüßchen, so ausfallend, wenn die da so gereizt sind, weil sie ja sagten, wir sind Wärter, wir müssen für Ordnung sorgen, sich noch geärgert haben über die Häftlinge da. Das ist dann auch ähnlich gewesen, abgebrochen worden, ich glaube nochmal wiederholt worden vom Brunner in den 2000 und noch was, 7 herum, ähnlich Experiment. Also das zeigt schon erschreckend, man kann nicht alles so übertragen, nur was in uns drin ist, ja. Wenn wir nicht auch die Kinder so erziehen oder Kinder von vornherein erziehen zur Autonomie, zur Selbstständigkeit, zum selbstständigen Denken, zur Humanität, dann kriegen wir vielleicht Gestalten, die nicht in der Lage sind, genug Kraft aufzuwenden, um sich dagegen zu wehren, sondern das mache ich nicht mit. Ja, wenn wir mehr davon gehabt hätten zu anderen Zeiten im System, wäre vieles auch nicht passiert. Ja, bitte. Ich komme mal vor.
Haben Sie ja das Problem mit geschlossenen Einrichtungen auch angesprochen, jetzt Haftanstalten und sowas. Ich arbeite in der Altenbetreuung und hätte jetzt mal die Frage, weil ich da auch das, also Gewalt erlebe, jetzt als Mitarbeiterin. Und zwar von Seiten der Pflegenden gegenüber Demenzkranken auch. Ne? Ich dachte so, wir tun ja im Grunde, oder Sie tun jetzt auch, wir führen das auf, man hat das alles schön eingeteilt und systematisiert und kann sich das alles erklären. Aber in unserer heutigen Gesellschaft ist doch auch eine Energie frei irgendwo, die ja, die immer wieder irgendwo durchbricht. Ne? Und ich glaube, die bricht da vielleicht auch zuerst durch, wo Machtverhältnisse bestehen und wo Menschen halt aufeinander angewiesen sind, wo man keine Solidarität mehr hat oder Familienbindungen oder ähnliches, tragfähige Beziehungen, die Menschlichkeit und so weiter dann aufleben lassen.
Ne? Natürlich, das ist eine Machtausübung den anderen gegenüber. Das ist ja auch, Macht ist auch eine Form von besetzen wollen. Ja, will über den anderen Macht haben. Es eignet sich nicht jeder zur Pflege. Ich habe immer schon bemängelt, dass es eigentlich gar kein Screening gibt. Man muss zwar viel lernen, einen Kopf haben, Wissen über Demenz und dergleichen, aber wie man charakterlich geeignet ist, wird kaum je überprüft. Ja. Es ist ein schwerer Beruf, das ist mir sehr wohl bewusst. Das eignet sich nicht jeder dazu. Aber es sollten auch die Dinge, die im Exzess sogar den Pfleger, der seine Patienten umbringt mit Spritzen und dergleichen, sowas gibt es alles. Also nichts ist schwarz-weiß. Ja? Wir haben ja alle Graustufen dazwischen und wir haben auch alle unsere Boshaftigkeiten irgendwo. Das ist eben so. Wir Menschen sind ja biopsychosozial, das heißt, wir haben eine Psychologie in uns, die reagiert. Wir haben Erfahrung gemacht und wissen aus Erfahrung, jetzt zum dritten Mal bringt mich das auf die Palme. Ja? Da wundert sich der andere, dass ich explodiere, wenn ich das fünfmal schon ähnlich erlebt habe und ohne frustriert war. Er hat das ja einen anderen Hintergrund und. Also so schon sehr kompliziert. Ist ja etwas vereinfacht jetzt in der halben Stunde dargestellt. Aber ja.
Genau, das wäre mein Vorschlag, ja, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, dass wir vielleicht Frau Werner mit in die Diskussion
ja, gerne.
Und damit fragen, weil doch einige Meldungen
jetzt da waren. Ich bin auch an Ihr Ende, weil das eigentlich mein Schlussanliegen wäre. Bitte. Bildung, Erziehung, auch gewisser Wohlstand schützt davor. Also Bildung, Kinder, habe ich ja gesagt, erziehen zu freien Menschen, autonom, selbstsicher, selbstständig und so weiter so fort. Und ist ein guter Schutz und sich nicht einfach von allen Parolen einlullen lassen, kritisch gucken, hören, die Alternativen hören und so weiter und so fort. Ist ja eine banale Sache, passiert aber nicht. Ja, passiert leider nicht so. Und den freien Willen, das lassen wir mal weg hier, das ist eigentlich auch noch eine bestimmte Meinung, können wir auch noch mal gleich diskutieren. Und eine Frage an Sie. Interessant ist doch ein Thema, was man ganz separat behandeln müssen. Was fasziniert denn am Bösen so? Gucken Sie mal in die Zeitung, ja, wie hoch das dann steht, wenn was passiert. Wo rennen die Leute hin? In den Gefängnissen bekommen die Schwerverbrecher die meisten Besucher von ganzen Liebesbriefe, alles Mögliche rein, Heiratsanträge, zuhauf, ja. Es ist eine Faszination. Man guckt in einen ganz tiefen Brunnen. Wer weiß, was da drin ist, weil wir es nicht verstehen können. Das mache ich einen Punkt. Ja. Ja. Ach so.